Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Archäologie News, dieses Mal für den Juli 2023. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einige spannende Themen, drum bleibt dran und kommentiert mir am Schluss, was ihr am spannendsten fandet. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesen Nachrichten. Als erstes möchte ich euch heute das Projekt Big Exchange vorstellen. Ein internationales Projekt, bei dem 7 Länder beteiligt sind, die versuchen, die Netzwerke und Beziehungen zwischen den Ur- und frühgeschichtlichen Menschen festzustellen. Beziehungsweise es wird eine Zeitperiode angeschaut, von der Mittelsteinzeit bis in die Antike. Und wie das natürlich immer so ist, wenn man so einen Fundplatz aufarbeitet, dann schaut man sich die Materialien an, die man da findet. Ne? Also wir haben zu der Zeit keine schriftlichen Quellen. Erst wenn es dann gegen die antike Zeit geht und dann auch meistens in dem Kontext, der hier eben untersucht wird, nicht aus eigener Hand geschrieben, sondern ihr kennt es zum Beispiel bei den Kelten, da haben wir auch nur die Römer schriftlich drüber geschrieben im Prinzip und die Kelten selber nicht. Als ganz kurzes Beispiel. So, und da hat man natürlich unglaubliche Datenmengen und Datensätze und es ist natürlich auch sinnvoll, vielleicht über Ländergrenzen hinaus zu schauen, da diese Grenzen zu dieser Zeit nicht existiert haben. Und ja, da bedient man sich jetzt eben der Netzwerkanalyse und künstlicher Intelligenz. Und das, ja, man hat hier in dem Fall eben über 6000 Fundplätze sich angeschaut, von Westeuropa bis Mittelasien. Da fallen gewaltige Mengen an Funde an, also über Millionen von Funden hat man da ja praktisch in diese Datensätze mit eingespeist, um da eben so ein bisschen zu gucken, welche Regionen hatten oder welche Kulturen, welche Siedlungen und so weiter hatten Zugriff zu welchen Rohmaterialien und ob das jetzt bestimmte Gesteinsarten waren oder verschiedene Wildtiere, die dann verschiedene Geweihe hatten und so weiter und so weiter. Das denke ich, kann man sich alles denken. Und ja, dadurch eben Handelsnetzwerke auszumachen, aber auch zu zeigen, ja, wer hat sich worauf spezialisiert, standortgebunden und ist dadurch vielleicht eben auch so eine soziale Ungleichheit entstanden, wovon man ja eigentlich natürlich auch so ein bisschen ausgehen kann, theoretisch. Ne? Und das Projekt ist eben immer noch in der Mache und die Forschenden haben auch dazu aufgerufen, wenn man da in dem Bereich was hat, soll man sehr gerne eigene Datensätze mit einfließen lassen. Und ja, das ist auf jeden Fall die Zukunft. Also es gibt immer mehr so Projekte. Ich habe da auch mal von so einem Keramikprojekt mitbekommen, wo man eben versucht, alles in eine große Datenbank reinzuklatschen, europaweit. Und da werden sich noch Möglichkeiten dann eben auftun, wo wir gerade ganz am Anfang stehen. Und in ein paar Jahren, denke ich, haben wir da wirklich super tolle Ergebnisse und vor allem eben auch das Grenzübergreifende. Das versucht man natürlich immer schon. Manchmal gibt es dann natürlich dann auch eine Sprachbarriere. Dann findet man natürlich auch nicht immer jedes Buch von jedem Fundplatz. Ich kenne das aus meinen eigenen Forschungen. Da stolpert man dann mal zufällig über einen Artikel, wo dann was drinsteht, was man jahrelang gesucht und gebraucht hat. Aber woher soll man wissen, dass das in dem Artikel vorkommt? Und wenn da jeder dann seinen Input liefert zu so einem riesigen Projekt, dann ja, können da mit Sicherheit große Forschungslücken gefüllt werden. Und das ist auch ein Teil von dem Projekt natürlich, dass man da vielleicht auch eben sieht, wo ist denn länderübergreifend zu sehen, oh, da muss man vielleicht noch ein bisschen mehr tun. Oder da läuft das ganz super und ja, wird sich zeigen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Als nächstes blicken wir nach Südspanien. Dort hat man ein sehr prominentes Grab gefunden im Jahr 2008 und deshalb so bekannt aufgrund der Beigaben. Das Grab stammt oder datiert in die Kupferzeit, das heißt 3200 bis 2200 vor Christus. Und die Beigaben waren eben sehr luxuriös. Also wir haben hier Elefantenstoßzähne aus Afrika, Bernsteinperlen aus Nordeuropa, ein Dolch mit einer Bergkristallklinge und einem Elfenbeingriff, sowie Straußeneierschalen und so weiter und so weiter. Und ja, jetzt war das so, also mit Knochenanalyse von ja, Grabfunden aus dem Mittelmeerraum ist immer so eine Sache. Die Witterungsverhältnisse sind nicht unbedingt die besten. Das heißt, es ist oft eine Analyse, die dann auf das Geschlecht zurückschließen lässt, schwierig. Aber es gab jetzt oder gibt jetzt ein neues Verfahren und da kann man anhand der Aminosäuren im Zahnschmelz das eben feststellen. Und man hat das damals aufgrund der Beigaben eben als Mann identifiziert, wenn man gesagt hat, ne, so reich und dann auch noch mit dieser Waffe, das muss ein Mann sein. Und die Zahnschmelzanalyse hat jetzt gezeigt, es handelt sich um eine biologische Frau. Ja, jetzt kann man da natürlich wieder ganz viel interpretieren. Ist das, wir haben ja jetzt die Diskussion in den letzten Videos auch immer mal wieder gehabt, handelt es sich bei hier jetzt um eine Frau, die sich als Mann identifiziert hat oder als eben biologische Frau, die sich auch als Frau identifiziert hat, können wir so natürlich nicht sagen. Es ist, denke ich mal, schon wichtig, dass man sich diesbezüglich Gedanken macht. Wie gesagt, wir stehen bei sowas immer noch am Anfang. Vielleicht, ich habe gerade das Big Project vor, den Big Exchange vorgestellt. Vielleicht gibt es da in Zukunft eben, wenn man dann solche Sachen international vergleicht, auch irgendwelche Auffälligkeiten. Auf jeden Fall zeigt es, dass diese Person zu der Zeit einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. In dem Artikel wird eben so gesagt, dass Frauen seit frühester Menschengeschichte eben in Führungspositionen stehen. Dann wird hier gesagt, beruflich könnte das eventuell eine Priesterin gewesen sein. Also was Kultisches, das schließen wir immer ja sehr, sehr gerne als erstes. Oder eine Elfenbeinhändlerin. Ich denke, dass das, ja, muss man natürlich immer ein paar Theorien abgeben, sage ich mal. Das ist ja gewünscht. Man kann ja nicht sagen, nee, sorry, wissen wir nicht. Darum sagt man dazu auch nichts. Ich denke, da gibt es ja viele Theorien, die man da spinnen kann. Aber eben ganz spannend, dass man da jetzt eine neue Forschungsmethode hat, eben mit dem Zahnschmelz. Und in dem Fall hat man das jetzt ja ummünzen können, sage ich jetzt mal. Und da gibt es mit Sicherheit massig Altfunde, wo man das mal auch machen müsste. Ältere Prunkgräber sich anschauen, sind das wirklich alles Männer, was dort bestattet wurde oder eben nicht. Und wenn man dann soweit ist, dann kann man da, finde ich, neue Theorien spinnen. Aber muss man erstmal den Grundstein dafür legen. Neue Ergebnisse führen nicht nur dazu, dass man Skelette neu interpretieren muss, wie wir es eben gehört haben, sondern das passiert auch immer mal wieder bei Funden oder sehr oft bei Funden, muss man sagen. Und so ist es jetzt auch wieder passiert auf der Schwäbischen Alb in der Hohlefelshöhle. Dort hat man vor über 20 Jahren, nämlich 1999, eine Tierfigur gefunden, beziehungsweise Reste einer Tierfigur, und das hat zusammengesetzt einen kleinen Kopf ergeben, den man als Pferdekopf interpretiert hat. Und jetzt hat man eben neue Sachen gefunden und jetzt sieht das Ganze so aus, als könnte es ein Höhlenlöwe oder ein Höhlenbär sein. Na, da streitet man sich jetzt so ein bisschen, oder was heißt streiten? Man diskutiert. Der Chefausgräber sieht eher einen Bären aufgrund des typischen Bärenbuckels zwischen den Schulterblättern vorne. Aber andere sehen da eindeutige Hinweise für einen Höhlenlöwen. Ihr seht es hier selber im Video eingeblendet. Könnt ihr euch mal überlegen, was ihr da drin seht. Vielleicht sehen manche auch immer noch das Pferd. Ich würde sagen, aufgrund der ja, ein bisschen gedrungenen Form des restlichen Körpers kann man da schon eher... Also ich persönlich würde es auch sagen, es ist ein Bär. Aber das ist natürlich immer schwierig, so Steinzeitkunst zu interpretieren. Das Ganze ist eben auch 35.000 Jahre alt und ja, aber ganz spannend und auch nochmal schön eben zu zeigen, wie sich dann sowas im Laufe der Jahre ändern kann. Und da die Wissenschaft dann wieder neu geschrieben werden muss, das ist ja auch immer ganz spektakulär, die Sache muss neu geschrieben werden. Es wird oft für ein paar dubiose Dokumentationen verwendet, aber tatsächlich ist es dann eher immer sowas im Kleinen, nichts wirklich Weltbewegendes, aber trotzdem wichtig und spannend. Und damit sind wir auch für heute wieder am Ende, meine Lieben. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen oder fürs Zuhören im Podcast. Es war mir wie immer eine große, große Freude. Ich habe von den zahlreichen News, die uns letzten Monat ereilt haben, die für mich persönlich und ich denke auch für euch spannendsten drei herausgesucht. Und jetzt ist es an euch, mir mitzuteilen, was ihr am spannendsten fandet. Schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich lese mir wie immer alles durch. Freue mich aufs nächste Video. Habt einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns schon ganz bald wieder. Macht es gut. Ciao.